Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin wieder der Florian und ja, wir gehen stark auf die Folge Nummer 40 mittlerweile schon zu. Wir hatten schon so viele Gäste hier, wir haben schon so viel gelernt gemeinsam, also ihr und wir da draußen zusammen. Und ja, und auch heute werden wir wieder was lernen. Wir sind wieder im hohen Norden angekommen. Wir hatten ja schon mal jemanden aus Schweden zu Gast und wir sind auch heute schon wieder digital in Schweden, also schon... Ja, schon zweimal mittlerweile jetzt. Die beiden, die mir gerade digital zugeschaltet sind, genießen noch den Spätsommer auf jeden Fall. Sie können gerade draußen sitzen und haben auf jeden Fall gerade besseres Wetter als wir hier leider in Deutschland. Aber das soll hier keinen Abbruch tun bei der Folge. Wir werden heute darüber sprechen, was uns im Leben nachhaltig erfolgreich macht. Also was macht die Arbeit letztlich aus? Was bringt uns Vitalität auf der Arbeit? Was bringt uns Energie? Was müssen wir einzeln vor allem tun? Was müssen aber auch Organisationen tun? Was haben Organisationen für Verantwortung für den Menschen, damit wir gut arbeiten können und damit wir auch gesund am Arbeitsplatz sind? Wir hatten ja schon einige Folgen zum Thema Mental Health, aber ich glaube, wir werden heute ein bisschen tiefer einsteigen, als nur über Mental Health zu reden und auch ein bisschen was über die schwedische Mentalität wahrscheinlich lernen in dem Bereich. Im Vorfeld ist ein Begriff genannt worden, den ich noch nicht kannte. Lagom, wenn ich ihn, glaube ich, richtig ausspreche. Das werden die beiden mir wahrscheinlich auch gleich erklären. Aber bevor ich zu tief einsteige, erstmal herzlich willkommen, ihr zwei.
Hey, danke schön. Hey,
danke, Florian.
Stellt euch doch mal bitte alle einzeln vor.
Ladies first, okay. Ja, hey, ich bin die Susan. Ich bin 30 Jahre alt oder jung, wie man es nimmt. Und ich wohne mittlerweile seit 2,5 Jahren hier im wunderschönen Südschweden. Mein Weg ist tatsächlich sehr, sehr bunt gemixt, würde ich sagen. Ich habe gestartet im Bachelor mit BWL, im Master dann Finance und Accounting und war fast 10 Jahre in einem Konzern, in einem Münchner Industriekonzern im Controlling beschäftigt. Also ich hatte sehr viel Berührungspunkte mit dem Konzernleben, habe da natürlich dann auch schon super viel Erfahrung gesammelt, was es bedeutet, in einer sehr großen Organisation zu arbeiten, Teil dieser Organisation zu sein. Und ja, habe da so mein 9-to-5-Leben geführt und war an sich zufrieden. Ehrlicherweise mehr aber auch nicht und habe dann irgendwann angefangen zu hinterfragen, ist da nicht noch mehr? Ist da nicht noch etwas, was ich mehr in die Welt geben kann, als blöd gesagt einfach hinter dem Schreibtisch zu sitzen vor dem Bildschirm und Zahlen hin und her zu schieben? Jetzt ganz plakativ und platt gesagt, ich mag den Beruf nach wie vor. Ich bin auch gut in dem, was ich da getan habe, aber ich habe gemerkt, meine Leidenschaft liegt tatsächlich im Bereich Gesundheit. Das ist so stückweise bei mir gekommen. Ich habe ganz klassisch angefangen, hobbymäßig im Fitnessstudio so ein bisschen Bodybuilding zu machen. War 5 bis 6 Mal die Woche im Fitnessstudio, habe Kraft trainiert und habe mich in dem Zusammenhang dann auch immer mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Also was gibt meinem Körper Energie, die er braucht, um erstmal im Sport zu performen, aber auch in der Arbeit. Also ich bin um 5.30 Uhr morgens aufgestanden, stand um 6 Uhr im Fitnessstudio, um dann um 8.30 Uhr in die Arbeit zu fahren und da bis 17 Uhr zu sein und abends dann noch mich mit Freunden zu treffen. Also mein ganzer Tag war vollgepackt mit, ich sag mal, Tätigkeiten, wo ich einfach Energie brauchte und auch wollte, um mein Leben ja möglichst schön vital zu gestalten. Und als ich gemerkt habe, wie viel Einfluss zum Beispiel das Thema Ernährung auf meine Leistungsfähigkeit hat, dann auch das Thema mentale Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit, Meditation, das kam dann alles noch so mit dazu, habe ich gespürt, das ist das, was ich auch beruflich machen möchte. Ich möchte Menschen dabei begleiten, helfen, habe angefangen, tatsächlich meine Mama zum Beispiel dann zu coachen, und dann immer mehr so in den Bekanntenkreis das Ganze ausgeweitet und schließlich mich dazu entschlossen, eine Ausbildung zur holistischen Gesundheitsberaterin zu machen. Und so ein bisschen vorgespult habe ich dann 2022 den lieben Sergej kennengelernt, der mittlerweile mit mir hier zusammen in Schweden lebt und der Vitality Pattern gegründet hat, wo ich heute Head Coach Food und Mind bin. Und ja, ein sehr erfülltes Leben, ein sehr ganzheitlich vitales Leben hier in schönen Schweden führen darf. Und ja, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und auch, dass ich heute hier zu Gast sein darf. Vielen Dank.
Ja, schön, dass du da bist.
danke dir. Ich schließe mich einfach mal an. Ich bin der Sergej, bin 27, komme ursprünglich aus Wetzlar, gar nicht weit von deiner Heimat, Florian. Genau wie wir eben schon festgestellt haben, bin dann mit 12 Richtung Essen gezogen mit meiner Mutter und genau, habe da bis vor einem Jahr gelebt. Genau, ich habe eine sehr wilde Gesundheitsreise hinter mir, hatte mit 18 so einen, man kann sagen, ziemlichen Tiefpunkt, habe mich wirklich eigentlich nur von Fastfood ernährt, keinen richtigen Sport gemacht, auch mich nicht so viel bewegt generell im Alltag, tatsächlich auch viel gekifft in dieser Zeit, was rückblickend vielleicht nicht das Smarteste war in dem Ausmaß und dazu halt einfach so ein Party-Lifestyle gelebt und habe mich auch damit einfach nicht gut gefühlt, hatte ziemlich krasses Untergewicht, ungefähr 55 Kilo bei 1,80 Körpergröße, also ich war wirklich sehr dürr. Und irgendwann war ich eben an diesem Tiefpunkt und habe mich so schlecht gefühlt, dass ich einfach entschieden habe, okay, jetzt muss ich wirklich was ändern. Also ich will mein Leben im Griff haben, ich will mich gut fühlen, ich will was erleben auch und nicht diesen Gammel-Party-Lifestyle halt weiter so führen. Genau, habe dann einfach in dem Sinne angefangen, immer mehr so Krafttraining zu machen. Irgendwann nach einem Jahr ungefähr bin ich dann auch ins Fitnessstudio gegangen, habe da weiter trainiert und meine Ernährung auch dementsprechend umgestellt, also von Fastfood zu Mischkost und dadurch dann auch echt gut aufgebaut. Also ich bin ungefähr in 2,5 Jahren so von 55 Kilo auf 90 Kilo Körpergewicht hochgekommen, war dann echt sehr breit. Bisschen Fett war auch dabei, aber wirklich hauptsächlich Muskeln, 5-6 Mal die Woche dann trainiert und dann auch gemerkt, okay, ich will jetzt so meine Psyche und mein Innenleben auch weiterentwickeln, weil ich war dann halt dieser Muskelberg, aber innerlich hat sich jetzt nicht so viel verändert. Also ich war ein bisschen konfidenter, hatte ein besseres Körpergefühl und habe mich auch vitaler gefühlt, aber dieser innere Bereich hat halt noch gefehlt und habe in dem Zug dann mit Meditation angefangen und da verschiedenste Sachen wie Sazen, Achtsamkeit, Tai Chi, Qigong und solche Sachen ausprobiert. Also sehr viel auch mit dem inneren Kind gearbeitet und so weiter. Und da kam dann auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung ins Spiel. Also ziemlich in dieser Zeit habe ich dann gemerkt, okay, das ist auch das, was ich beruflich machen will. Also ich habe Fachabi gemacht in Wirtschaft, Verwaltung und danach erstmal eine Hotelfachmannlehre angefangen, war da 4 Monate in der Nachtschicht und habe dann irgendwann gemerkt, oh Mann, das ist nicht das Wahre, also für mich zumindest nicht, weil das ziemlich, ziemlich hart war. Ja, und mich auch einfach nicht erfüllt hat und habe über die Jahre dann in verschiedensten Berufen gearbeitet, wirklich fast durch alle, in allen Branchen mal was ausprobiert. Ja, aber es war irgendwie nie so das Richtige dabei. Und der Fitnessbereich war es dann halt. Ne? Dann habe ich erstmal als Flächentrainer angefangen und bin dann relativ schnell auch in den Personal-Trainingsbereich gewechselt. Habe mich da entsprechend als Athletiktrainer und Fitnesstrainer ausbilden lassen. Und habe dann ungefähr 1,5 Jahre in dem Bereich gearbeitet. War super zufriedenstellend für mich und auch für meine Kunden. Und dann kam im Prinzip Corona. Und ich musste gucken, okay, wie kann ich das Ganze jetzt irgendwie online machen, weil offline war nicht mehr möglich leider. Und gleichzeitig hatte man halt sehr viel Zeit zum Reflektieren während Corona. Und ich habe dann gemerkt, okay, ich habe mein Leben ja jetzt auch nicht nur im Bewegungsbereich transformiert, sondern es war halt mehr. Es war auch Ernährung, es war die Psyche, der Mindbereich. Und daraus ist dann Vitality Pattern entstanden, also als ganzheitliches Vitalitätscoaching, so haben wir das früher noch genannt. Damals hatten wir sogar 5 Säulen, also es gab Move, Food, Mind und dazu noch Psychosomatik und Atmung. Die letzten beiden haben wir dann irgendwann rausgestrichen. Und dann war es erstmal im Coaching-Bereich. Ungefähr 3 Jahre haben wir das gemacht, dass wir halt online über Streaming vor allem Unternehmer, Manager begleitet haben, ihre Vitalität zu beflügeln und dadurch halt auch mehr Power im Job zu geben. Und vor ungefähr 2 Jahren haben wir dann auch noch das Ganze erweitert auf Unternehmen, also unterstützen eben auch Unternehmen dabei, wie sie halt ihre Organisation, ihre Belegschaft gesünder machen können oder dazu anregen können, einen gesünderen, einen vitalen Lifestyle zu leben und somit natürlich auch dann das Ganze auch wieder für das Unternehmen sich auszahlt, aber natürlich auch für den Menschen, seine Gesundheit, seine Zufriedenheit, Darüber werden wir wahrscheinlich noch mehr sprechen. Ja, und jedenfalls bin ich ungefähr vor einem Jahr hier nach Schweden ausgewandert. Und in dem Zuge haben wir dann auch noch uns überlegt, dass wir halt auch Retreats und Workations hier vor Ort anbieten wollen, weil wir haben hier einen wunderschönen Space, also mit direkt am See. Wir haben ein großes Haus direkt am See und ganz viel Platz hier einfach, um kreativ zu sein, um sich neu inspirieren zu lassen, sich zu erholen, sich zu vitalisieren am Ende. Und daher diese zwei Modelle, einmal Retreat und Workation, auf die wir auch vielleicht später noch mal mehr eingehen. Aber ja, das war jetzt ein bisschen ausgeschwiffen, aber genau.
Ja, ihr habt in jungen Jahren auf jeden Fall schon einiges erlebt und auch mitgemacht. Und ich glaube, ihr sprecht auch so ein Thema an, wo viele Leute gerade während Corona ja auch draufgekommen sind. So, ist der Job das Richtige für mich? Mache ich das Richtige? Habe ich die Energie an dem Tag? Was gibt mir Energie? Was raubt mir auch Energie? Es gab so viele Leute, die gesagt haben, ich war total geschlaucht am Ende des Tages, des Jobs. Und das ist eigentlich sehr frustrierend, weil der Job sollte einem zumindest auch eine gewisse Art von Energie geben. Klar, es gibt Tage, die sind anstrengend und die sind energieraubend, weil es vielleicht irgendwie stressig war, es gab irgendwelche Abgabetermine etc. Aber im Großen und Ganzen sollte man schon auch Energie aus dem, was man tut, schöpfen können. Und man merkt schon, dass sehr, sehr viele Leute damit eher auch gestruggelt haben und die letzten Jahre sich auch überlegt haben, was kann ich daran ändern? Und viele aber auch da stecken geblieben sind und gesagt haben, ich weiß nicht, was ich ändern soll. Und ja, vielleicht ist die Folge hier ein kleiner Anreiz dafür, da in die richtige Richtung zu laufen. Ich bin auf jeden Fall gleich sehr gespannt auf die Antwort. Ich stelle ja all meinen Gästen immer eine Frage, und zwar, was für euch Modern Work bedeutet. Und auf eure Antwort bin ich jetzt gerade ganz besonders gespannt, weil ihr schon so viel erlebt habt und auch beide Seiten sozusagen. Also einmal so ein bisschen so, ich nenne es jetzt mal die Schattenseite, das, was ihr nicht wolltet, und die Seite, die ihr sozusagen jetzt wolltet, erlebt habt und einmal diesen Prozess schon durchlaufen habt. Und daher bitte einmal, also was bedeutet für euch Modern Work?
Ja, für mich bedeutet Modern Work letztendlich, wenn man es in einem Wort zusammenfassen müsste, wahrscheinlich Flexibilität. Also Flexibilität geht für mich einher auch mit der Freiheit zur Selbstbestimmung, mit der Möglichkeit, von theoretisch überall aus arbeiten zu können, wenn es denn die Aufgabe möglich macht. Natürlich, wenn man jetzt am Band steht oder direkt in einer Fertigungshalle steht. Das geht dann natürlich nicht von überall aus. Aber Modern Work bezeichnet für mich wirklich diese Flexibilität, auch in solchen Sparten, sich die Arbeit so einteilen zu können, dass man selbst daraus Energie zieht, statt es die ganze Zeit als Energieräuber sozusagen zu sehen oder das Gefühl zu haben, ich gehe in die Arbeit und mein Leben ist davon abgekapselt, das ist getrennt. Deshalb bin ich zum Beispiel auch kein Verfechter von diesem Begriff Work-Life-Balance, weil für mich ist es eher eine Work-Life-Integration, was New Work oder Modern Work ausmacht. Denn die Arbeit ist ein Großteil des Lebens und in diesem Arbeitsumfeld wollen wir ja auch alle gesund, vital, glücklich arbeiten. Und das macht für mich Modern Work aus, die Flexibilität, die Freiheit zu haben, mir das auch so zu gestalten, wie es sich für mich gut anfühlt, aber auch für zum Beispiel die Teamkonstellation, wenn ich jetzt in einem Team bin, in einer Organisation. Das muss für mich nicht heißen, ich muss unbedingt selbstständig sein, um Modern Work leben zu können. Das geht auch super gut in Organisationen und Unternehmen. Aber das Thema Mensch im Mittelpunkt, Flexibilität, Freiheit, Gesundheit, das sind für mich Werte, die Modern Work beschreiben.
Perfekt. Ich schließe mich an und tatsächlich hast du es eigentlich schon alles aufgefasst, was ich auch sagen würde. Deshalb vielleicht nochmal in meinen Worten. Also ich finde, Modern Work, moderne Arbeit bedeutet einfach zeitlich und örtlich flexibel zu sein. Also dass du im Prinzip dein Leben so gestalten kannst, natürlich in gewissen Rahmen, aber weitestgehend so gestalten kannst, wie du es möchtest. Und dass eben diese Vereinbarkeit da ist, halt von Beruf und allem, was sonst da ist an privatem Alltag. Genau, und bei uns bedeutet das halt zum Beispiel, dass wir einfach aktive Pausen machen können, wann wir uns danach fühlen, dass wir halt Zeit haben, auch ein Essen zu bereiten während der Arbeit oder dass wir es halt frei einteilen können. Also einfach Freiheit, Flexibilität und genau, auf ja, Organisationsebene, wie du schon gesagt hast, Susi, dann halt auch, dass die Kultur das Ganze unterstützt. Es gibt ja Kulturen, in denen einfach ja so harte Arbeit sehr hoch im Kurs steht. Und wenn man dann zum Beispiel mehr auf seine Work-Life-Balance achtet, also dann, dass das so auch gejudged wird von anderen Mitarbeitenden oder dass man dann halt als Low-Performer abgestempelt wird oder sowas. Also die Kultur muss das Ganze natürlich auch tragen. Und ich denke, das ja, beginnt natürlich in den Werten und Leitbildern des Unternehmens, ganz klar. Und das ist auch, was wir mit Vitality Pattern oder was wir mit unseren Unternehmenskunden in der Zusammenarbeit dann im Prinzip schon ganz am Anfang erstmal machen oder auch welche Message wir vermitteln, dass es halt wirklich darum geht, das Ganze muss in die Werte, in die Leitbilder, in die Kultur des Unternehmens und nur so trägt sich das und das motiviert dann auch am Ende, zum Beispiel an Gesundheitsmaßnahmen teilzunehmen oder ja, mit Veränderungsprozessen mitzugehen, dass es halt ein Kulturthema ist und nicht irgendwie einfach draufgedrückt wird oder als Alibi oder irgendwelche kurzfristigen Anreize geschaffen werden. Das ist halt alles nicht nachhaltig. Ne? Das würde ich sagen, bedeutet Modern Work für mich.
Kann ich zu 100% unterstreichen. Ihr habt jetzt sehr viel das Thema Hybrid Work im Endeffekt angesprochen, was einen sehr, sehr großen Teil ausmacht. Vielleicht da nochmal so ein bisschen die Rückfrage. Ihr redet ja mit sehr vielen Organisationen und sehr vielen Einzelpersonen, vor allem auch mit vielen Führungskräften. Wie weit sind da die Organisationen eurer Meinung nach? Also ist das Thema schon gut verortet? Ich habe gerade nämlich gestern so eine kleine Recherche noch gemacht für ein Event, wo es so um das Thema Homeoffice ging und schlechte Zitate von Führungskräften. Und da kommt man schon auf sehr krasse Beispiele wie die Leute, die von zu Hause aus arbeiten können, die sind unwichtig, die können auch kündigen. Originalzitate oder auch das Thema, wer die Homeoffice-Regelung an feste Tage mappt, hat eigentlich die Wertschöpfung der Mitarbeitenden nicht verstanden zum Beispiel. Also ist auch da wieder sehr starker Taylorismus, wo ich sage, hey, ihr dürft 2 Tage die Woche von zu Hause aus arbeiten, versteht überhaupt nicht, ob das Sinn bringt oder zielführend für den Job desjenigen ist und zur Wertschöpfung beiträgt, wenn jemand 2 Tage die Woche zu Hause sein darf oder muss, im Zweifel sogar, weil es irgendwie vorgeschrieben ist. Das hat alles gar keinen so einen richtigen Sinn. Wie weit sind da so die Organisationen eurer Meinung nach?
Also ich würde sagen, es ist ja gespalten beziehungsweise sehr bunt verteilt. Also mein Eindruck zumindest. Es gibt Organisationen, die sind da halt schon sehr weit. Ich glaube, der Unterschied oder woran ist der Faktor, wodurch man sagen kann, dieses Unternehmen ist da schon weiter oder weniger weit, ist halt einfach, wie offen ist die Führungsebene beziehungsweise wie agil können solche Themen aufgenommen werden, wie groß ist vielleicht auch die Organisation, wie schnell können solche Modelle umgesetzt werden und ich denke, es braucht natürlich auch Zeit, solche neueren Ansätze dann wirklich in die Kultur zu integrieren, dass es auch angenommen wird und ja, integriert wird am Ende, auch von den Mitarbeitenden als ne, schlussendlich und ich denke, da haben es natürlich etwas kleinere Betriebe tendenziell vielleicht auch leichter, weil das natürlich in größeren Organisationen alles ein bisschen träger ist. Ist ja logisch. Aber ich denke, es ist auch einfach die Offenheit und da sind wir so ein bisschen beim Mindset-Thema von Führungskräften beziehungsweise Geschäftsführungsebene, muss man einfach so sagen. Wenn das von da getragen wird, wirklich integer und mit der Intention, wir wollen das integrieren, wir wollen ja da Veränderungen, dann glaube ich, also das bedingt es ganz stark. Das beschleunigt natürlich den Prozess dieser Integration von solchen Modellen und Themen.
Ja, und ich finde auch immer, dass wie man etwas umsetzt, entscheidend. Also sei es beim Thema Vitalität, sei es bei irgendwelchen anderen Transformationsprozessen, wie auch zum Beispiel das Thema Hybrid Work und Remote Home Office Work. Ich mache ganz stark die Erfahrung im Gespräch mit Führungskräften, dass so, ja, angekommen ist, okay, um ein moderner Arbeitgeber zu sein, muss ich ja fast schon meinen Arbeitnehmern, meinem Team das zur Verfügung stellen, dass sie von zu Hause aus arbeiten können. Und manche haben dann aber immer noch, unterteilen das so ein bisschen themenspezifisch, habe ich den Eindruck. Also du darfst von zu Hause aus arbeiten, wenn gerade nichts Wichtiges ansteht oder für das und das Projekt, na, da ist es aber schon wichtig, dass du reinkommst, weil da dann wieder schon öfter rauskommt, hey, es ist ein Vertrauensthema immer noch. Es ist immer noch, die Kontrolle ist natürlich am höchsten, wenn alle in Sichtweite sind, wenn ich das ganze Team sichtbar an einen Tisch holen kann und blöd gesagt sehen kann, was der oder diejenige macht. Da habe ich schon noch den Eindruck, dass es teilweise themenspezifisch wirklich selektiert wird. Okay, am Montag, nee, da will ich lieber alle im Office haben, weil da haben wir sehr, sehr wichtige Termine. Und da komme ich zu diesem Übergang auf das, wie man etwas umsetzt. Weil klar, wenn ich im Homeoffice jeden sozusagen machen lasse, was er möchte, ohne die Verbindung aufrechtzuerhalten, also sprich regelmäßig sich vielleicht in der Mittagspause auch digital zu treffen, zusammen aktive Pausen zu machen oder zusammen Projektarbeiten digital zu machen. Was spricht theoretisch dagegen, sich in einem Zoom-Raum oder in einem digitalen Raum zu treffen und zusammen Projektarbeiten zu machen? Oder das ist was ich in sehr, sehr modernen Unternehmen wahrnehme, die dann wirklich digitale Coffee-Räume haben oder digitale Projekträume. Und da ist es dann aus meiner Sicht kein großer Unterschied, bis auf vielleicht die Energie, diese physische, die man hat, wenn man zusammen in einem Raum sitzt. Aber man kann sich teilweise viel, viel besser fokussieren und konzentrieren, wenn man zum Beispiel alleine einfach zu Hause, sage ich mal, in seinem Space ist, ohne dass beim Gegenüber das Telefon klingelt oder dann noch jemand reinkommt und irgendwie eine Frage hat. Und trotzdem kannst du diese Verbindung zum Team schaffen. Und das ist sowohl in der Projektarbeit als auch zum Beispiel bei uns in den Vitalitätskursen der Fall. Du darfst und musst eigentlich als moderner Arbeitgeber einfach die Voraussetzungen schaffen, dass du das Set und Setting so gestaltest, dass es eigentlich fast keinen Unterschied mehr macht, ob du in Singapur sitzt und mit dem Team arbeitest oder direkt vor Ort im Büro in Wiesbaden. Und wie Sergej schon gesagt hat, das ist sehr bunt. Aber da sehe ich die Entwicklung oder was für mich ein sehr modernes Unternehmen ausmacht, wenn die Umsetzung wirklich smart durchdacht ist.
Ja, eine kleine Ergänzung hätte ich noch, und zwar ein ganz cooles Beispiel. Also möchte gar nicht das Unternehmen erwähnen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das so okay ist. Aber ich kenne dieses Unternehmen und die machen größtenteils Homeoffice. Also die haben auch die Möglichkeit, man hat die Möglichkeit, im Office zu arbeiten, aber auch komplett remote. Und trotzdem trifft sich eigentlich das ganze Team dann zu so Art Workations oder Coworking in Österreich oder irgendwo anders in den Bergen, kommen da zusammen, um halt sich physisch einfach zu sehen und dann zusammenzuarbeiten. Und dazu gibt es dann auch noch so ein Format, aber nochmal ein kleiner, und das ist dann halt direkt im Office, und das ist einmal alle 3-4 Monate oder so. Und genau, also da, das funktioniert sehr gut für dieses Unternehmen und auch die Mitarbeitenden sind damit zufrieden, sagen teilweise, das ist etwas zu wenig physisch, oder sie freuen sich dann immer sehr, sich wiederzusehen, aber es scheint gut zu funktionieren. Also das finde ich ist ein sehr moderner und auch flexibler, agiler Ansatz.
Was ich in all den Aussagen immer so ein bisschen feststelle, und das wird wahrscheinlich auch gleich noch so ein Thema hier im Podcast sein, es gibt ja immer zwei Seiten. Es gibt einmal die Seite Ich. Was brauche ich, um gut arbeiten zu können, um Energie zu haben im Alltag? Das hat dann viel mit dem Thema Gesundheit zu tun. Aber natürlich aber auch, und das darf man ja auch nicht außen vor lassen, letztlich das Operative, also an der Wertschöpfung ja auch zu arbeiten. Was brauche ich also an Arbeitsumgebung? Was brauche ich an Technik? Brauche ich vielleicht Ruhe? Muss ich alleine konzentriert zu Hause sitzen, damit ich hier mal 6 Stunden das Konzept runterschreiben kann? Weil im Büro kriege ich das nicht hin, weil da nerven mich halt 1000 Leute und da ist Lärm und Großraumbüro etc. Das ist ja die eine Seite der Medaille. Und die zweite Seite der Medaille ist, was kann die Organisation zur Verfügung stellen, um das Maximale an meiner Gesundheit und auch an der Wertschöpfung rauszuholen? Also gibt es das Rahmenset dafür? Gibt es Ruheräume? Gibt es Vocations? Gibt es die Möglichkeit zu arbeiten, wo ich will? Das hat dann viel mit der Organisationsstruktur zu tun, dass den Leuten auch vertraut wird, also die Werte, die Core Values, die ich letztlich hinten raus habe. Aber auch die Technik natürlich. Ne? Kann ich in Singapur überhaupt arbeiten? Oder ist das so kompliziert, allein schon wegen der Zeitzone? Da rede ich jetzt noch gar nicht davon, dass man am Ende des Tages in irgendeiner Videokonferenz sitzen kann. Das ist bei der Zeitzone eh noch schwierig. Sondern ob zum Beispiel auch die Arbeitsergebnisse, die ich erzeuge, überhaupt transparent digital dokumentiert werden können. Also kann meine Führungskraft überhaupt feststellen, was ich am Ende des Tages für einen Wert geschaffen habe. Und daher kommt ja dieses Missvertrauen auch sehr häufig. Oder dieser Irrglaube, ich muss im Büro sitzen, damit mein Chef, meine Chefin mir über die Schulter gucken kann und glaubt, dass ich arbeite. ob das nachher so ist oder nicht und ob ich da wertschöpfend tätig bin, wenn ich im Büro sitze, das steht immer auf ganz anderem Blatt Papier. Aber ich sitze halt da und tippe in die Tasten rein oder stehe halt am Band und dann glaubt man halt, ich arbeite. Und da wird halt immer Zeit gegen Geld auch bezahlt. Dass ich zu Hause vielleicht doppelt so produktiv bin, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier und wird gar nicht so gesehen sehr häufig. Das mag nicht überall so sein. Man romantisiert es ja manchmal dann auch etwas, dass wenn man sagt, hey, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich doppelt so produktiv wie im Büro. Das mag manchmal ein bisschen überspitzt sein von den Leuten. Aber das ist natürlich hier und da vollkommen richtig. Und wie nehmt ihr dieses Spannungsfeld wahr von Organisationen zu dem Ich und dem Wir, wie man das letztlich auch sauber zusammenbringt?
Ja, spannende Frage. Ich kann da auch noch in dem Zusammenhang vielleicht was ergänzen oder so die Rückfrage stellen, weil du meintest ja jetzt gerade, okay, in Singapur kann vielleicht die Führungskraft nicht so gut über die Schulter gucken natürlich oder das Projektergebnis richtig kontrollieren oder den Projektfortschritt. Sehe ich tatsächlich anders. Vielleicht habe ich es auch gerade ein bisschen falsch verstanden, aber letztendlich machen wir auch selber die Erfahrung bei uns in der selbstständigen Arbeit, dass es aufs Endergebnis ankommt, sowohl in einer großen Organisation als auch wenn du für dich alleine eine One-Man-Show hast oder zu zweit jetzt ein eigenes Unternehmen führst. Und wir selber sind zum Beispiel weg von diesen reinen Arbeitsterminen gegangen, wo man sich regelmäßig irgendwie für Updates trifft, sondern setzen ganz bewusst einen fixen Termin im Kalender, wo wir sagen, da besprechen wir das Ergebnis von dieser und dieser Aufgabe von diesem und diesem Projekt, was wir im Vorhinein aufgeteilt haben, zum Beispiel an Arbeitsteilung, an wer recherchiert was, wer bereitet was vor. Und so kann jeder dazwischen in seinem eigenen Tempo, in seiner eigenen Qualität arbeiten, sei es um 7 Uhr morgens oder sei es um 18 Uhr abends oder noch nach dem Abendessen. Jeder, wie er möchte, so nach dem Prinzip. Und das finde ich, in der Organisation kann man das eigentlich genauso gut umsetzen, weil es gibt für jedes Projekt eine gewisse Deadline. Es gibt gewisse Meilensteine, die man erreichen möchte, zu einem gewissen terminlichen Datum zum Beispiel. Und was dazwischen passiert und wie der Mitarbeiter dieses Ziel erreicht, ist aus meiner Sicht eigentlich nebensächlich, weil es ja letztendlich um den Output ankommt. Und nur weil ich als Führungskraft mir denke, boah, also wenn der um 14 Uhr nachmittags seine Wäsche wäscht im Homeoffice, wie soll der denn dann um 15.30 Uhr das Projekt fertig haben? Naja, vielleicht hat er um 5 Uhr morgens schon angefangen, blöd gesagt, oder gestern noch um 18 Uhr entspannt, nachdem er mit seinen Kindern gespielt hat, noch auf der Veranda das zu Ende geschrieben, was auch immer. Und darauf kommt es doch letztendlich an, ob der Mitarbeiter, ob das Projekt, das Team um 15.30 Uhr an Tag X sagt, hey, hier ist meine Arbeit, ich bin zufrieden damit, ich fühle mich gut damit, ich habe das gegeben, was ich leisten konnte, mein Bestmögliches. Und wie und wo und wann ich das letztendlich gemacht habe, wenn es mir damit gut geht, ist doch eigentlich egal. So, das ist so das, was ich mir oftmals bei diesem Thema denke und dann auch gar nicht so diese Kontrollthemen oder diese Vertrauensdiskussionen dann verstehe, weil, wie du auch schon sagst, im Büro kann man genauso gut Däumchen drehen. Und ich kann dir sagen, aus meiner Konzernerfahrung ist es wirklich erschreckend, wie gut das auch geht. Ne? Also das gibt's in jeder Organisation und jeder von uns kennt diesen Moment, ja, dass er sich irgendwie denkt, okay, ich müsste jetzt gerade eigentlich produktiv sein, aber ich bin's einfach nicht. Und da kann ich genauso gut Däumchen drehen im Büro als auch zu Hause. Und für mich kommt es auf den Output an. Und ich glaube, für jede Führungskraft, für jede Organisation ist das auch letztendlich, was zum Erfolg führt. Genau.
Ja, vielleicht sollten da einfach noch mehr auch leistungsorientierte Anreize geschafft werden, wie auch immer die dann aussehen. Darf natürlich dann auch nicht ausufern, dass man sich dann tot arbeitet, weil man zu motiviert ist, sondern da muss natürlich dann auch ich finde, die Schweden, die machen das hier ganz gut, weil da wirklich um 16, 17 Uhr ist Feierabend. Also danach weiterzuarbeiten, Überstunden zu machen, ist hier ein absoluter Fauxpas, also No-Go, geht gar nicht. Genau, und dann gibt es ja auch wirklich eine Stunde mindestens Kaffeepause und so. Das ist ja das andere Extrem. Ich denke, das ist auch vielleicht ein bisschen also sehr entspannt. Aber ja, es geht einfach um die Mitte und ich denke, dass halt so mehr, wie du schon sagst, aufs Ergebnis kommt es am Ende an und das sollte auch belohnt werden. Und wenn man da ein gutes System schafft, dann glaube ich, dass Mitarbeitende dadurch deutlich produktiver auch für das Unternehmen sein können am Ende und wahrscheinlich auch gleichzeitig, man muss natürlich dann auch sie sensibilisieren fürs Thema Gesundheit oder Vitalität, dass sie halt sich dann nicht komplett vernachlässigen und nur noch dann ranklotzen. Ich meine, im Sinne eines Wirtschaftsunternehmens wäre das ja toll, aber das ist ja auch nicht nachhaltig, weil wenn die Person, wenn man die dann komplett verheizt innerhalb von ein paar Jahren, bringt ja auch dann nichts langfristig. Dementsprechend Balance und ja auch Vertrauen beziehungsweise einfach leistungsorientiert an die Sache rangehen.
Ich glaube, jeder für sich oder jede für sich muss dann schauen, okay, was passt zu mir, ob ich jetzt eine Stunde Kaffeepause machen möchte oder nicht. Auch das ist eine Einstellung, die man letztlich entscheiden möchte, bei welchem Arbeitgeber man ja dann noch arbeiten will. Wann ist man bereit, wie zu arbeiten und welche Core-Values passen auch letztlich zu meinem Alltag. Und das kann sich auch verändern. Das kann in den 20ern anders aussehen wie in den 30ern, wie vielleicht in den 50ern dann auch. Deswegen glaube ich auch heutzutage viel mehr Leute den Arbeitgeber öfters wechseln, wie das vielleicht früher mal der Fall war, weil eben auch die Lebenslage einfach auch, ja, dann vielleicht in den 20ern einfach anders aussieht wie in den 50ern und der Arbeitgeber da einfach nicht mehr zu passt, weil die Werte, die Kultur nicht zu dem Rhythmus von mir passt. Wir haben jetzt sehr viel über die Organisation auch gesprochen. Lass uns mal so ein bisschen zu der Einzelperson kommen, also zu dem Thema Ich, wo ihr ja auch viele Leute beratet zum Thema Vitalität. Vielleicht auch diesen Begriff nochmal so ein bisschen aufgebröselt für unsere ZuhörerInnen da draußen. Vielleicht könnt ihr den auch nochmal so kurz griffig erklären, was genau der für euch bedeutet und der vor allem im Unternehmenskontext auf die Einzelperson bezogen dann letztlich ausmacht.
Ja, für mich bedeutet Vitalität letztendlich ganz anschaulich, eine volle Energiebatterie zu haben. Also so kann man es, glaube ich, ganz plakativ einmal ausdrücken. Wir stellen in unseren Kennenlerngesprächen oder auch so im Chat auf LinkedIn zum Beispiel auch ganz gerne die Frage, was bedeutet Vitalität für dich? Und das ist super spannend, weil manche Leute den Begriff noch gar nicht kennen. Und das zeigt uns auch, wie wichtig dieses Thema ist, ne? Dass man eben auch über den Begriff Gesundheit ein bisschen hinausdenkt. Weil was haben viele im Kopf, wenn sie zum Beispiel an Gesundheit denken? Ich bin nicht krank. Punkt. Gesundheit ist erstens so viel mehr als nicht nur krank zu sein. Und Vitalität ist sozusagen noch eine Stufe drüber, würde ich tatsächlich sagen, dass du dich voll leistungsfähig, energetisch, zufrieden, glücklich und auch leistungsbereit fühlst. Also, dass du motiviert bist, dass du aufstehst und deine Batterien voll sind und im Idealfall über den Tag natürlich auch immer wieder so ein bisschen reduzieren, aber die dann wieder über den Tag zu wissen, wie man diese Batterien auffüllt. Das ist für mich Vitalität und das ist gelebte Vitalität in Form zum Beispiel dieser drei Säulen Move, Food und Mind. Also, dass ich nicht nur mich darum kümmere, was landet jetzt auf meinem Teller. Ich kann mich super, super gesund ernähren, ja, und ganz bunt und vollwertig. Wenn ich mich gleichzeitig aber nicht bewege oder super viel Stress in meinem Leben habe, dann ist es tatsächlich ja auch körperlich so, dass diese gesunde Nahrung gar nicht in meinen Zellen so ankommt, wie sie soll. Sie wird mir nicht die Energie liefern, die sie soll, weil es eben ein ganzheitliches System in unserem Körper ist. Es ist komplex auf der einen Art und Weise und gleichzeitig so schön einfach, weil es letztendlich auch darum geht, der Natur des Menschen zu folgen. Ja, was brauche ich? Ich brauche Bewegung. Jeder von uns kennt das vielleicht, dass er wirklich so einen Bewegungsdrang hat, wenn er lange gesessen hat. Und dem auch nachzugehen, und zwar nicht reaktiv, sondern ganz bewusst zu wissen, wann brauche ich Pausen, wann brauche ich Erholung, wann brauche ich Regeneration, was braucht mein Körper gerade, zum Beispiel an gesunder Ernährung, an Bewegung. Das alles in seinen Alltag zu integrieren, und zu wissen, was zu einem selber passt, um seine Batterien wieder aufzufüllen und hochzuhalten. Das ist für mich Vitalität.
Wie fängt man da am besten an? Jetzt mal abgesehen von euch, außer mit euch darüber zu reden sozusagen und sich da coachen zu lassen. Wie fängt man an? Es gibt ja so tausend Dinge. Es gibt Leute, die meditieren. Es gibt Leute, die machen Yoga. Es gibt Leute, die fangen dann mit dem Coaching an. Also was sind denn so Eckpunkte, wenn ich so merke, hey, mir fehlt Energie im Tag. Jetzt hast du diese drei Säulen erwähnt. Also gesunde Ernährung, das eine Thema, aber wie fange ich so wirklich, auch gerade vielleicht in diesem, sagen wir mal, ich bin in so einem Konzern, ich habe einen stressigen Alltag und die Rahmenparameter, die die Organisation mir vorgibt, sagen wir mal, die sind jetzt nur bedingt änderbar. Ich darf vielleicht 2 Tage im Homeoffice arbeiten, ich habe vielleicht irgendwelche Kernarbeitszeiten, ich muss irgendwie von 7 bis 15 Uhr anwesend sein, ich habe sozusagen keinen Spielraum, irgendwie mal nachmittags 3 Stunden zu skippen und dann irgendwie nachts zu arbeiten, sondern sagen wir mal, ich habe so einen typischen deutschen Mittelstandsunternehmen, hängt da so ein bisschen drin fest. Und wie kann ich sozusagen in diesem Kontext an diesem Thema arbeiten?
Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie du schon sagst. Ich glaube, so vom Mindset sollte man da am besten erstmal auf die Sachen schauen, die man halt machen kann, die veränderbar sind und sich jetzt nicht zu sehr darüber ärgern, was nicht möglich ist. Also um das einmal abzugrenzen. Und in dem Bereich, was möglich ist, gibt's ja viel. Ich würde da am besten einfach hinschauen, einmal auf der Seite, was macht mir denn am meisten Spaß irgendwie? Oder vielleicht, welche Ressource kann ich anzapfen? Also was habe ich denn schon mal gemacht? Also wenn ich vielleicht, was weiß ich, früher gerne joggen war, wäre das zum Beispiel was, wo man gut wieder anknüpfen kann. Wenn ich gerne koche, könnte ich mir zum Beispiel, und das irgendwie schleifen gelassen habe über die Jahre, könnte ich das wieder aufgreifen und halt vielleicht dann abends irgendwie kochen und auch Meal Prep betreiben, also halt gesunde Mahlzeiten vorkochen fürs Office, die ich dann mitnehme, beziehungsweise so Brain Food, also mit Nüssen und Trockenfrüchten zum Beispiel oder auf der flüssigen Seite mit Kokoswasser als Beispiel oder Ingwer-Shots sind auch eine gute Möglichkeit, halt dann die Batteries wieder zu chargen. Auch sehr leichte Möglichkeiten eigentlich. Also theoretisch könnte man sich einfach diese Sachen bestellen, Kokoswasser, Nüsse, Trockenfrüchte und dann macht man halt, kauft man sich so kleine Tupperboxen, macht da 10 Stück oder so fertig und dann hast du für 2 Wochen jeden Tag so eine kleine Box. Einfach als Beispiel. Und natürlich kann man auch da ansetzen, wo der Schuh am meisten drückt. Also wenn ich jetzt merke, okay, Ernährung läuft eigentlich ganz gut, also ich koche irgendwie jeden Tag, aber die Bewegung fällt irgendwie unter den Tisch, dass man dann halt guckt, okay, oder ich merke, ich habe Rückenbeschwerden, dass man da halt dann ansetzt. Also da gibt es natürlich auch, also wir machen im betrieblichen Kontext dafür halt auch Analysen, die auf die gesamte Organisation bezogen sind. Das heißt, jeder Mitarbeitende füllt einen Fragebogen aus, der ist komplett anonym und die Ergebnisse werden dann konsolidiert in einen Report eingespeist. Und da haben wir dann in Scores und auch in ganz dezidierten Anomalies dargestellt, wo genau der Schuh drückt. Sind es eher Rückenschmerzen, ist es negativer Stress oder Kopfschmerzen, Schlafprobleme, Verdauungsprobleme? Woran liegt es genau? Und da kann man dann ansetzen. Es geht natürlich auch bei einer Einzelperson, dass man einfach mal schaut, okay, was läuft da gerade im Vitalitätsbereich? Welche Säule läuft nicht so gut? Und da dann ansetzen. Also einmal die Seite Spaß, ne? Oder Ressource. Was habe ich schon mal gemacht? Worauf habe ich Lust? Weil dadurch bleibt man natürlich auch eher dran. Das hat dann auch wieder mit der Neuroplastizität zu tun, weil halt diese spezielle Aktivität, bleiben wir beim Beispiel mit Joggen oder Kochen, dass die einfach schon im Gehirn stärker verankert ist. Also dass da dass die Gewohnheit schon irgendwo grundsätzlich drin ist, man sie aber wieder aktivieren muss. Und natürlich dann, wenn man an den stärksten Painpoints ansetzt, dann merkt man auch recht schnell Verbesserungen, was dann auch wieder motivierend wirkt und natürlich auch dann gut ist für die Gesundheit und auch für den Output, für die Performance im Unternehmen.
Ja, und was ich da vielleicht ganz gerne noch ergänzen würde, so Quick Hacks sozusagen. Also klar, man kann sich einen Plan machen, dass ich sage, okay, ab heute mache ich Meal Prep, ab heute gehe ich wieder joggen am Nachmittag. Aber wenn man jetzt direkt im Büro sitzt, vielleicht auch gerade die Folge hört und sich denkt, boah, wie kann ich jetzt gerade auf die Schnelle mehr wieder in diese Vitalität kommen, mehr auf seine Intuition auch wieder zu vertrauen. Denn das ist das, was uns wirklich mit den körperlichen Bedürfnissen verbindet. Das heißt, jeder von uns, egal wie viel er sich mit dem Thema beschäftigt, weiß eigentlich intuitiv, was gerade gebraucht wird. Und der Körper zeigt das einem auch. Also Beispiel, wenn man gerade ganz fokussiert an einer Aufgabe war und super konzentriert in den Bildschirm geguckt hat, dann kennen viele von uns bestimmt das Bedürfnis, danach sich einmal so einmal zu seufzen, nach hinten zu lehnen, in den Sessel vielleicht zu strecken. Und das ist ein Zeichen vom Körper, dass man einmal wirklich tief durchatmen darf, einmal aufstehen darf, sich kurz bewegen darf. Und wenn man diesen Impuls hat, dem einfach mal nachzugehen, also wirklich einfach mal sich 30 Sekunden zu nehmen, statt sozusagen von der Aufgabe vom Bildschirm wegzugehen und gleich wieder ins Mailpostfach zu springen, sondern aufzustehen, zu sagen, wow, irgendwie gerade fühle ich mich danach, als müsste ich mich einmal kurz stretchen, da das wirklich mal zu machen und zu beobachten, was macht das mit mir und was macht das vor allem mit meinem Zustand danach? Also wie produktiv bin ich dann zum Beispiel wieder in der nächsten Aufgabe? Und ich kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, die nächste Aufgabe wird mit wesentlich mehr Leichtigkeit und auch spürbarer Vitalität, neuer Energie sozusagen, vonstatten gehen, als wenn ich zum Beispiel diese Intuition komplett ignoriere und sage, egal, ich spüre zwar gerade, ich müsste mich mal stretchen, aber weiter geht's, es muss ja erledigt werden. Und dann ist man in den Nachfolgeaufgaben auch gleichzeitig viel produktiver. Das ist nämlich auch ein Trugschluss, wenn man denkt, ja, ich habe jetzt keine Zeit, mir 10 Minuten gerade zu nehmen, weil ich muss ja mit dem Projekt in 2 Stunden fertig sein. Dieses Projekt wird wahrscheinlich dann in 1:50 erledigt sein, weil du dir genau diese 10 Minuten davor genommen hast.
Und noch eine ganz kleine Ergänzung zur Ergänzung, weil es gibt natürlich auch die, oder es gibt leider auch Leute, bei denen diese, ja, ich nenne es mal Vitalitätshabits so raus sind, dass sie leider auch diese Intuition nicht mehr spüren. Also wenig bis keinen richtigen Zugang und kaum Verbindung mehr zum eigenen Körper haben. Das gibt es nämlich auch. Und da hilft dann natürlich halt einfach das kognitive Wissen. Also ich weiß, dass ich Bewegungspausen einbauen sollte und sich dann zum Beispiel einen Timer zu stellen. Also da brauchst du dann diesen kleinen Arschtritt, auf gut Deutsch gesagt, von außen, um dann aber auch wieder reinzukommen in das Spüren. Das heißt, man könnte das verbinden. Ich kriege diesen Timer, okay. Es gibt ja auch auf der Apple Watch oder auf anderen Wearables gibt es ja Erinnerungsmöglichkeiten, die dich daran erinnern, zu atmen, aufzustehen, was auch immer. Und dem dann zu folgen und das zu verbinden und versuchen, wieder mehr ins Spüren zu kommen und in diese Intuition. Also das wäre noch eine Ergänzung dazu.
Wie stark wirken da so Habits, die man dann auch wirklich einfach macht? Also keine Ahnung, eine Stunde arbeiten, einmal im Block laufen, eine Stunde arbeiten, einmal im Block laufen oder... wirklich auf diese Apple Watch auch zu hören, also ich merke das auch mal, wenn ich merke, oh, ist wieder verpasst, da ist jetzt eine Stunde, jetzt müsste ich mal aufstehen, dass man wirklich solche Kleinigkeiten einbaut im Alltag und wahrscheinlich auch nicht so viel auf einmal, sondern Step by Step umzusetzen und zu sagen, okay, ich versuche da erstmal reinzukommen, weil ihr habt es gesagt, man merkt eigentlich gar nicht mehr so richtig, was der Körper braucht, was so mir im Alltag wirklich Energie gibt. Erstmal zu sagen, okay, ich nehme mal so 1, 2, 3 Habits vor und die versuche ich einfach mal auch mal 30 mal, 40 mal umzusetzen, weil es gibt ja so eine gewisse Anzahl von Wiederholung, die man braucht, damit der Körper auch entsprechend darauf reagiert, also der Geist ja auch entsprechend das so stark verankert hat, dass es mir dann auch diesen Effekt letztlich gibt. Nur weil ich es zweimal gemacht habe, ist nicht automatisch alles gut, dass ich sage, okay, ich nehme dieses Habit zu sagen, weiß ich nicht, ich laufe jetzt morgens, wenn ich mit dem Bus zur Arbeit fahre, ich laufe halt zur nächsten Bushaltestelle, damit ich diese 300 Meter halt zum Beispiel schon mal habe und sage halt, okay, die gönne ich mir, dafür stehe ich halt 5 Minuten früher auf. Und das mache ich halt mal 3 Wochen und dann gucke ich mal, wie es mir geht. Und wenn ich merke, hey, ist totaler Mist, bringt mir gar nichts, dann nehme ich mal ein anderes Habit vor.
Genau, ja.
Super gut. Und da gibt es auch noch die Schweinehund, oder wie war das nochmal? Doch, die Schweinehund-Technik. Und zwar, dass man zum Beispiel, wenn du dir eigentlich vorgenommen hast zu joggen, also angenommen, du bist im Homeoffice und du sagst, ich wollte heute joggen, aber du hast keine Lust, dass du dann halt erstmal so sagst, okay, ich ziehe jetzt einfach nur mal die Schuhe an und weiter denke ich auch gar nicht. Und wenn du dann die Schuhe anhast, sagst du, okay, ich gehe einmal vor die Tür und so weiter, dann einmal bis zur Laterne da vorne. Und das hilft sehr gut, in die Gänge zu kommen. Also das ist so ein kleiner Mindhack, um den Schweinehund so ein bisschen an die Leine zu nehmen und in Bewegung zu kommen.
Ja, ich habe auch mal gehört, man soll die Tage definieren, an denen man nichts macht, damit man sich an den Tagen auch nicht schlecht fühlt. Also so das Umgekehrte, nicht zu sagen, hey, am Dienstag gehe ich joggen und dann total frustriert zu sein, wenn es nicht so ist, sondern zu sagen, am Dienstag, da werde ich faulenzen, da werde ich definitiv nichts machen. Und wenn ich dann an dem Tag nichts mache, dann fühle ich mich auch nicht schlecht, dass ich nichts gemacht habe, weil ich habe es ja auch genauso festgelegt.
Ja,
das ist super gut. Also bei mir tatsächlich mittlerweile, es gab Phasen, da habe ich 6-mal, teilweise 7-mal die Woche Sport gemacht, auch intensives Krafttraining und so. Und mittlerweile merke ich irgendwie, das dient mir gar nicht so. Also ich mache meistens nach 2 Sporttagen, mache ich einen Tag keinen Sport. Also ich bewege mich trotzdem viel. Wir haben 2 Hunde, wir gehen dann halt immer Gassi und wir haben halt einen großen Garten und so weiter. Da ist dann viel, wir nennen das Natural Movement, halt drin. Aber ich mache dann keinen Sport und das tut mir auch super gut. Also dieser Rest, und ich baue trotzdem gut Muskeln auf. Ich fühle mich super. Genau. Und auch was du sagst, diese freien Tage, oder es gibt ja auch diesen Begriff Gammeltag, dass man sich sowas halt fest einplant, das ist halt gut dann im Prinzip für die Selbstwirksamkeit, weil genau, ich habe es ja geplant und ich ziehe das durch, besser als sozusagen reaktiv dann zu faulenzen, weil man erschöpft ist. Ne?
Ja, ich glaube, das kann man sehr viel auf die Arbeit dann auch übertragen. Also ich merke auch, es gibt Tage, wo ich einfach mir super schwer tue, merke einfach so, heute bin ich einfach nur, weiß ich nicht, 50% so schnell, wie ich sonst bin. Und ich weiß dann auch nach 3 Stunden, wenn es dann immer noch so ist, wenn auch der Kaffee nicht geholfen hat und die Bewegung und das im Stehen arbeiten immer auch noch nichts gebracht hat, dann weiß ich halt, dass der Tag halt so ist. Und dann kann ich halt schmollen und könnte jetzt mich ärgern und kann auch 10 weitere Dinge überlegen, die das jetzt irgendwie ändern. Oder ich kann halt auch einfach sagen, ist halt heute so. Ist halt heute die Energie einfach nicht da. Und dann höre ich vielleicht nach 6 Stunden auf zu arbeiten oder lasse halt wirklich direkt nach 8 Stunden den Stift fallen und sage halt so, okay, war halt heute so, morgen sieht es halt anders aus. Oder halt auch den inneren Schweinehund, wie du auch schon gesagt hast, zu überwinden, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, sonntagmorgens joggen gehen will und ich merke schon beim Aufstehen, boah, gar keine Lust. Aber dann sich halt zu sagen, okay, dann halt eine kleine Runde wenigstens. Wenigstens nur einmal um den Block laufen, auch wenn es nur 3 Kilometer sind. Aber ich bin dann wenigstens kurz gelaufen, war dann zwar immer noch anstrengend, aber war kein Rekord, war keine Geschwindigkeitsrekord, kein nichts dabei, aber man hat es halt trotzdem kurz gemacht. Meistens fühlt man sich danach deutlich besser, als man sich davor gefühlt hat.
Absolut.
Ja, voll.
Ja, es geht einfach darum, weg von diesen Extremen zu kommen und mehr hin Richtung Balance. Ne? Das ist auch das schöne schwedische Wort Lagom, was wir auch noch so mit uns auf die Fahne schreiben, dadurch, dass wir die skandinavische Mentalität mit in unsere Arbeit auch nehmen und in unseren täglichen Lifestyle. Lagom steht letztendlich für Balance, nicht zu viel und nicht zu wenig. Das ist das, was es ausdrückt. Und ja, viele denken auch beim Thema Gesundheit und Vitalität, ich muss jetzt von heute auf morgen meinen kompletten Lebensstil oder auch in der Arbeit die Arbeitsorganisation so umstellen, dass ich ein perfekt vitales Arbeitsumfeld, Lebensumfeld, Bedingungen in meinem Alltag habe. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist es kein Erfolg. Und das ist einfach nicht so. Das stimmt nicht. Und so funktioniert auch der Körper nicht. Es ist unfassbar wertvoll für den Körper, wie du sagst, schon einfach mal 3 Kilometer zum Beispiel nur zu laufen oder als 300 Meter. Ein bisschen Bewegung ist immer noch besser als gar keine Bewegung. Und das sukzessive Stück für Stück aufzubauen und wirklich auch anzupassen an die persönlichen Bedürfnisse oder an die Bedürfnisse der Organisation. Deshalb auch die Analyse, die wir machen. Wo stehe ich und wo steht meine Organisation eigentlich gerade beim Thema Gesundheit und auch beim Thema Gesundheitsbewusstsein? Das ist super, super essentiell, um zu starten und nicht einfach sich irgendein Video anzugucken oder einen Vortrag. Ach, ich habe gelesen, vegane Ernährung ist top für mein System. Jetzt muss ich von heute auf morgen alle tierischen Produkte rausschneiden und dann wird es mir besser gehen. Und wenn ich das nicht erreiche, dann habe ich versagt. So wird es nicht funktionieren. Und so ist es auch bei uns nicht. Also wir leben auch Balance. Wir sind auch nicht perfekt, obwohl wir dieses Thema Vitalität seit Jahren, fast schon Jahrzehnten eigentlich praktizieren. Und das ist ein ständiges Gleichgewicht halten, ausbalancieren, reinspüren in den Körper, was brauche ich gerade? Und das verändert sich ja auch kontinuierlich. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel zu vielen Herausforderungen im Leben, sich anpassen zu können. Auch Thema Agilität, Flexibilität, Dynamik, das immer wieder zu wahren. Das ganze Leben ist eine einzige Veränderung. Und ja, das einfach nicht so verbissen zu sehen und in extrem zu denken, sondern mit dem Flow zu gehen.
Thema Flow ist, glaube ich, gerade sehr, sehr im Trend oder beziehungsweise sehr entscheidend, wie man da auch letztlich reinkommt. Und man muss, glaube ich, auch akzeptieren, dass das eben keine gerade Linie ist, die man da fährt, sondern dass es eher eine Berg- und Talfahrt ist. Und dass es immer Hypes gibt, vor allem gerade, wenn man auf gewisse Themen, jetzt wenn wir mal mit der Arbeitswelt reinnehmen, Projektabschlüsse, irgendwelche Meilensteine hinarbeitet, wo so extreme Hypes auch aufkommen, wo man vielleicht auch einen extremen Arbeitsfluss auch gerade drin ist, total produktiv ist, total viel Energie hat. Und wenn das abgeschlossen ist, hat man immer so diesen Downer danach, weil man immer so dieses Ziel, was man vor Augen hat, kurzzeitig verliert, bis das nächste auch aufgebaut wird. Und das kann nicht das nächste Ziel sein, was einem sofort wieder mega viel Energie gibt und man noch mehr und noch mehr und noch mehr hat. Das merkt man ja auch bei Sportlern immer sehr, sehr stark, dass wenn sie eine Meisterschaft gewonnen haben oder eine Goldmedaille gewonnen haben, dass sie sehr häufig danach ja auch in so ein Loch reinfallen und man nicht versteht, warum sie danach keine Leistung mehr bringen. Und das ist genau dieses Loch, was man da hat. Und ich glaube, da steckt so viel drin, wo eine Organisation dann auch helfen kann, den Mitarbeitern eine Ruhephase zu geben, dass sie Energie tanken können für die nächste Aufgabe, die ansteht, die dann kommt. Und da müssen wir, glaube ich, auch so ein bisschen rauskommen, dass nicht so Step by Step hinten dran das nächste große Ding kommen kann und ich immer noch mehr und mehr und mehr und mehr, weil irgendwann geht mehr auch einfach nicht. Das ist das eine. Und das Zweite, was ich auch mal merke, wenn man erstmal auch so in dieses Thema reinkommt, diesen Schweinehund so ein bisschen überwunden hat, merke ich, dass mir das persönlich zum Beispiel sehr viel Energie gibt, weil ich dann merke, hey, ich habe es geschafft, ich habe den Schweinehund überwunden. Ich bin jetzt laufen gegangen und ich weiß, hey, ich will ja nur 3 Kilometer laufen, weil mehr schaffe ich heute nicht. Und dann gucke ich auf einmal auf die Uhr und denke mir so, ha, krass, doch ein Geschwindigkeitsrekord, wie geht das denn? Weil man dann plötzlich so merkt, hey, ich bin da drin und dann, weiß ich nicht, hat das Wetter gestimmt, die Luft war super, keine Ahnung. Und auf einmal merkt man, hey, es läuft ja doch, weil man einfach da so reingekommen ist und das dann auch irgendwie Energie dem ganzen Körper gegeben hat, dass man diesen einen Schritt irgendwie überwunden hat.
Ja, absolut.
Ja, Selbstwirksamkeit. Sorry, ja, ich liebe dieses Wort. Ich finde es so toll. weil es wirklich genau das ausdrückt und es ist so, so kraftvoll. Also ich hatte tatsächlich letztes Jahr ein kleines Burnout, also nicht besonders krass, oder, aber es war schon, ich musste damit wirklich arbeiten und wusste selber, also ich habe das im Prinzip selber mich da rausgemanagt, beziehungsweise auch mit Unterstützung, privat, aber jetzt ohne Therapie oder sowas. Und da ist wirklich die Selbstwirksamkeit einfach super essentiell, dass man halt lernt wieder, okay, ich kann einen Output bringen für andere. Mein Handeln hat einen Effekt auf die Welt und auf mich. Und das hat mir auch wirklich sehr geholfen, ja, wieder belastbar zu sein, wieder Resilienz aufzubauen und ja auch wieder Vitalität, Wohlbefinden aufzubauen. Deshalb bin ich ein großer Fan von der Selbstwirksamkeit.
Definitiv so. Vielleicht nochmal auf die Organisation jetzt auch so ein bisschen drauf geachtet. Wir haben jetzt sehr viel auf das Ich, auf das Individuum geschaut. Und da ist klar, dass man das alleine persönlich im Kontext der Arbeit gar nicht schaffen kann. Sondern dass es immer die Organisation braucht, ob das jetzt die Führungskraft, ob das das Team ist oder die Gesamtorganisation, die da letztlich unterstützen müssen. Davon meine ich jetzt gar nicht, dass die zwangsweise Gesundheitskurse anbieten müssen oder ein gesundes Mittagessen in der Kantine anbieten müssen, damit das irgendwie so ein Haken dran gemacht werden kann. Sondern es geht ja um die Gesamtstruktur, damit diese Dinge bei der Einzelperson, bei dem Individuum auch ermöglicht werden kann. Vielleicht auch eure Sicht darauf nochmal so ein bisschen. Was für eine Verpflichtung haben Organisationen, diese Themen Vitalität, aber auch so Selbstwirksamkeit oder das Thema Flow auch herzustellen, ja auch eigentlich. Das ist ja auch ein Interesse von denen, ne? Also das eine, dass meine Mitarbeitenden gesund sind, ist das eine Thema. Das zweite Thema ist aber auch, dass ich ja auch Energie und somit natürlich auch wertschöpfend, leistungstechnisch meine Arbeit vorrichten kann. Das ist ja durchaus ein Interesse der Organisation. Wie kann ich das herstellen? Welche Rahmenparameter brauche ich genau dazu? Und was kann ich machen, ohne da jetzt diesen ganz großen Big Bang und ich muss da irgendwie 5 Millionen investieren, um irgendwelche Gesundheitsmaßnahmen umzusetzen. Was kann ich tun, um erstmal so kleinteilig auch zu starten?
Also dafür im Prinzip einmal schauen, wo stehen wir jetzt gerade? Also einfach eine Analyse durchführen, die ganzheitlich aufzeigt, wie ist der Status quo? Also wie ist einmal das Arbeitsumfeld, aber halt auch, wie geht es den Mitarbeitenden gesundheitlich? Also auf diesen 2 Ebenen einmal den Status quo ermitteln und dann natürlich schwerpunktbasiert vorgehen. Also nicht alles auf einmal versuchen umzusetzen, weil ja, das ist natürlich teuer und natürlich auch sehr, sehr aufwendig und meistens auch nicht nachhaltig. Dementsprechend einfach gucken, wo drückt der Schuh am meisten, wo sollten wir ansetzen und da eben im kleinen Anfang kleine Schritte gehen und wie gesagt, das Ganze wirklich von innen heraus erstmal in die Kultur einspeisen. Also was Sinn macht, ist zum Beispiel Kickoff-Events zu nutzen, um neue Themen einfach als ja, internes Marketing sozusagen reinzupushen und dann aber auch dran zu bleiben und kontinuierlich umzusetzen. Also da gibt es natürlich verschiedenste Maßnahmen wie Ergonomie am Arbeitsplatz, ganz abgesehen von, also das sind zum Beispiel so Verpflichtungen, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, also GBO Psyche, die ja von vielen Unternehmen überhaupt nicht durchgeführt wird, obwohl es gesetzlich verpflichtend ist. Das sind so die so das eine Thema, dann aber natürlich auch Arbeitszeitmodelle, Führungskultur, Führungskräfteentwicklung bis hin zu betrieblicher Gesundheitsförderung, na, wie ja, aktiven Pausen. Natürlich gibt es auch Benefits wie Jobrat, Gympass. Also es gibt sehr viel und dementsprechend ist es einfach super, super wichtig und eigentlich auch, ja, sollte es ein No-Brainer sein, da eine Analyse initial einmal durchzuführen, um halt zu schauen, wo stehen wir und wo sollten wir ansetzen und das Ganze auch messbar zu machen und dann auch nachzuverfolgen, also nach 6, 12 Monaten nochmal zu tracken. Wie haben sich diese Zahlen auch entwickelt? Wollen wir den Schwerpunkt jetzt woanders legen? Also es ist auf jeden Fall kein Sprint, es ist ein Marathon. Es bedarf aber weniger Aufwand und auch Ressource intern, als oft gedacht wird. Also wir haben den Eindruck in Gesprächen, dass gerade Geschäftsführungsebene, dass häufig dann ja zurückgeschreckt wird, auch aus zeitlichen Gründen, weil sie dann denken, okay, wer soll das denn übernehmen, dieses Projekt? Aber dafür gibt es ja auch externe Dienstleister, die sich darum kümmern und genau auch Wissenschaft oder ja, Studien belegen ja auch den Return on Investment von solchen Maßnahmen, wenn sie sinnvoll umgesetzt werden. Von daher sollte es eigentlich ein No-Brainer sein, darf aber auf jeden Fall noch mehr in die Köpfe rein.
Wer trägt denn genau die Verantwortung, dass diese Maßnahmen auch wirklich wirksam sind? Also du hast ein paar Sachen angesprochen, die haben wir bei uns auch, so Jobrad und Gympass und so weiter. Am Ende sind das ja alles Mittel, die ich zur Verfügung stelle, die die Leute nutzen können, aber ich nicht gegenkontrolliere, ob sie das tun und b, ich die Wirksamkeit dahinter meistens auch gar nicht hinterfrage. Ob jetzt jemand da so einen Gympass hat und dann regelmäßig zum Yoga geht und davon einen Vorteil hat, das messe ich nicht im Arbeitsoutput hinten raus oder in irgendeinem Gesundheitsindex hinten raus. Also wer trägt denn so ein bisschen die Verantwortung, dass das, was ich auch wirklich alles anbiete, also wenn man häufig auf Unternehmenswebseiten geht und guckt so, was bieten die denn an, dann stehen da häufig solche Sachen, die du jetzt auch erwähnt hast, mit drauf, dass sie das alles anbieten. Aber wie kriege ich denn diese Wirksamkeit auch wirklich da rein?
Ja, genau. Also da geht es im Prinzip darum, das habe ich gerade jetzt nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, mit dem Tracken. Also trackt ihr das nicht oder das kannst du es mir nochmal beantworten?
Also man kann ja beim Jobrad und so, klar, man kriegt ja mit, wer eins hat, aber ich kann ja nicht kontrollieren, ob die Leute dann auch viel mit dem Jobrad zur Arbeit kommen und sich bewegen und sportaktiv sind. Und also so, genau, diese Art Tracken habe ich ja nicht. Wenn ich jetzt so einen Gympass habe, weiß ich ja auch nicht, ob mein Mitarbeiter dreimal die Woche ins Fitnessstudio geht und ob er da die ganze Zeit nur Smoothies trinkt oder ob er dann da auch trainiert.
Ja, auch da haben wir eine spannende Parallele zur Arbeitsleistung, weil auch da wieder das Ergebnis zählt. Und hier ist das Ergebnis im Prinzip, dass sich Anomalien verbessern, wie Rückenbeschwerden, wie negativer Stress, Verdauungsprobleme. Das kann man tracken. Das kann man, wie gesagt, durch die Umfrage, die ich vorhin beschrieben habe, kann man das oder wir stellen das in einem Score dar und der lässt sich durchaus verbessern und dann, wie gesagt, nochmal evaluieren und dann sieht man eben die Veränderung. Das heißt, ich kann auch da, wie ich die Arbeits- oder es geht nicht darum, die Arbeitszeit zu kontrollieren und es geht nicht darum, die Jobrad-Fahrzeit zu kontrollieren, sondern eher, was für ein Output bringt dieser Mitarbeitende fürs Unternehmen, beziehungsweise haben sich seine Gesundheitsthemen verbessert seit der letzten Analyse. Also das wäre eine Möglichkeit zu tracken. Und nochmal zum anderen Thema, wie kann man das wirksam machen? Da kommt der Faktor Gesundheitsbewusstsein nämlich ins Spiel, dass man auch tracken kann. Also wir ermitteln auch den Gesundheitsbewusstseinszustand von einem Unternehmen über die Analyse. Und anhand derer kann man ungefähr erkennen, wo stehen die Mitarbeitenden beim Thema Gesundheit. Also machen die schon was oder eher weniger? Und wenn es weniger ist, dann geht es darum, die niederschwelligsten Sachen anzubringen, wie kleine Impulsvorträge, Körperanalysen oder halt Kickoff-Events. Und damit kann man dann mehr Bewusstsein dafür schaffen. Und wir streben ja als Menschen generell schon danach, uns gut zu fühlen, glücklich zu sein etc. Und genau, das heißt, man muss peu à peu das Ganze so mehr dann ins Bewusstsein reinbringen und kann dann auch nach und nach die Maßnahmenhürde steigern. Das heißt, wenn es erstmal Vorträge etc. sind, kann man dann nach ein paar Wochen anfangen, kleine aktive Breaks einzubauen, Team-Challenges und dann später vielleicht sogar sowas wie einen Yoga-Kurs oder einen Functional-Training, einen Kochkurs oder eine Meditation, Atemübung, was auch immer es ist. Genau, aber so kann man das dann aufbauen.
Ja, was ich noch eine wichtige Ergänzung finde, ist das Thema Vorbildfunktion der Führungskraft. Also du hast ja auch schon so ein bisschen in die Richtung gefragt, wer ist denn oder was ist denn letztendlich so ein ausschlaggebendes Kriterium dafür, dass das Thema erfolgreich wird, egal was ich da jetzt wie auf meine Website schreibe. Und das ist in meinen und auch unseren Augen ganz klar das Thema Vorbildfunktion der Führungsebene, weil es nichts bringt, von unten heraus anzufangen. Natürlich ist es schön, wenn die Mitarbeiter intrinsisch motiviert sind und kommen, hey, ich würde mir gerne diese Angebote wünschen. Und das ist auch sehr, sehr weit verbreitet. Unsere Erfahrung ist aber, wenn du die Führungskraft nicht ins Gespräch kriegst, wenn du nicht direkt mit der Führungskraft auch sprechen kannst und die Führungskraft selbst nicht intrinsisch motiviert ist oder das Thema für sie eines von vielen auf der Agenda ist, dann ist das sehr, sehr schwierig, das Thema Vitalität wirklich nachhaltig in den Unternehmenskontext zu verankern. Und darum, dabei geht es gar nicht darum, dass sich die Führungskraft selber per se mit diesen Maßnahmen auskennen muss oder wissen muss, was brauchen jetzt genau meine Mitarbeiter und muss ich jetzt da erstmal hier selber Umfragen machen oder da mich selber einlesen. Darum geht es nicht, sondern es ist letztendlich einfach diese Wertschätzung und dieses Verantwortungsbewusstsein dafür, ich möchte, dass es meinen Mitarbeitenden gut geht, ich möchte, dass unser Team erfolgreich ist. Und das schaffe ich nur mit einer gesunden, vitalen, zufriedenen Mannschaft. Und das ist in meinen Augen tatsächlich ein No-Brainer als Führungskraft, dass das irgendwie letztendlich jede Führungskraft anstrebt. Und ja, auch bei diesem Thema eben Verantwortung zu übernehmen, das in die Organisation bringen zu wollen und gar nicht mit dem Anspruch, ich muss das alles alleine stemmen, wie Sergej schon gesagt hat, denn dafür sind wir zum Beispiel ja als Gesundheitsberater und Begleiter da. Genau, das ist, finde ich, nochmal ganz wichtig, auch als Soft Fact vielleicht zu erwähnen, neben den Hard Facts wie Analysen, Strukturen aufbauen etc., dass es auch einfach die Grundvoraussetzung dieses Verantwortungsbewusstsein und diese Vorbildfunktion ist.
Da können sich Organisationen ganz bestimmt auch aus Sportmannschaften ein bisschen was abgucken, weil ich habe das Gefühl, die arbeiten nämlich sehr an genau an solchen Themen, nämlich an diesen drei Säulen Mind, Move und Ernährung und versuchen das ja auch sehr stark in den Einklang zu bringen. Wenn man es gerade so Fußballmannschaften anguckt, da leben die ja mittlerweile auch sehr stark auf dem Gelände tagsüber, um dann eben auch eine gesunde Ernährung herzustellen, um sich viel zu bewegen. Da gibt es sehr viele mentale Gesundheitstrainings. Da wird, wer sich noch an die WM 2006 erinnert, mit Klinsmann, der da sehr viel Coaching plötzlich reingebracht hat in die deutsche Mannschaft und so weiter. Also wenn wir jetzt mal so ein bisschen bei dem Sport bleiben, da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel, was man machen kann, was einfach die Leistung einfach komplett dann auch verändert hinten raus. Jetzt habt ihr gesagt, die Führungskräfte, eine Frage will ich noch stellen, die Führungskräfte sind dafür verantwortlich, vor allem die Geschäftsführung sehr wahrscheinlich, sehr häufig. Sollte es ab einer gewissen Größe einer Organisation auch eine feste Rolle dafür geben? Du hast jetzt schon gesagt, so im Alltag geht das schnell unter bei den Führungskräften. Ich stelle mir gerade so vor, sagen wir mal so, vielleicht so ab 1000 Mitarbeitenden, da muss ja irgendjemand die Verantwortung für diese Themen auch übernehmen, dass die dann auch hergestellt werden, dass es auch anständige Angebote für gibt etc. Ist das im HR eurer Meinung nach angesiedelt oder sollte es irgendwann auch einfach eine dedizierte Rolle dafür geben?
Also es gibt ja Gesundheitsmanager in Unternehmen, gerade in der Größe, die du ansprichst, BGM-Manager, ganz klassisch.
Ja, und es sollte, aus meiner Sicht ist es eigentlich gar nicht mal so relevant, aus welchem Bereich die Person kommt. Die Erfahrung zeigt aber schon, dass es im HR-Bereich angesiedelt ist. Aber schon wichtig ist, dass diese Person schon den Hut für das Thema Gesundheit irgendwo aufhat, gerade bei der Größe, die du jetzt angesprochen hast. Und da ist es auch selbstverständlich, dass die Führungskraft sich nicht mehr um diese Themen kümmern kann. Mehr braucht es aber auch wirklich nicht. Also in manchen Köpfen herrscht so die Meinung, das ist ein super großes Projekt hier, Gesundheit. Da muss ich erstmal ein komplettes Team zusammenstellen, was sich intern bei uns darum kümmert, um dann mit euch zum Beispiel als Gesundheitsberatern zusammenzuarbeiten. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich brauchen wir nur, blöd gesagt, eine Ansprechperson, die dieses Thema ins Unternehmen bringt, sozusagen die Tür öffnet und sagt, hey, ich kenne hier unsere Mannschaft. ich habe gewisse Teamgrößen, weil selbst bei einem Unternehmen von 1000 Mitarbeitern werden wir nicht alle 1000 gleichzeitig betreuen, sondern es werden sich Divisionen, Gruppen, Abteilungen bilden, wo es wirklich Sinn macht, kleinere Gruppen zu analysieren und wo die Teams ja auch meistens, ich sag mal, in einer Maximalgröße von 30 Mitarbeitern zusammenarbeiten, bis man dann wieder eine Einteilung machen kann, okay, derjenige ist jetzt eher für diesen Bereich zuständig und die andere Abteilung kümmert sich eher um einen anderen Themenbereich. Und so kann man dann auch Unterteilungen treffen und dann sagen, ich bilde so kleinere Grüppchen. Und die Führungskraft muss da letztendlich nicht involviert sein, außer unterstützend sozusagen bei diesem Thema voranzutreten, wieder Stichwort Vorbildfunktion, zu sagen, hey, ich finde es gut, dass wir das machen, ich möchte, dass wir das machen. Und dann einer Person so ein bisschen den Hut aufzusetzen, zu sagen, hey, bitte sei du im Austausch mit den externen Beratern, um das bei uns in die Firma zu bringen. Aber wir als Berater sind dafür zuständig, das Thema wirklich zu begleiten, am Leben zu halten, zu führen. Das muss jetzt das Unternehmen nicht selbst irgendwie tun oder sich selbst jetzt dafür einen Experten einstellen zum Beispiel, der dann rundum Bescheid weiß. Sondern ja, es ist einfach wichtig, das einmal an einer Stelle aufzuhängen und dann zu starten. Letztendlich offen zu sein, das einfach mal zu probieren und zu sehen, wo diese wundervolle Reise hinführen kann.
Ja, ihr merkt, es braucht eigentlich gar nicht so viel. Die beiden haben es gezeigt. Es gibt ganz viele Kleinigkeiten, die man machen kann, mit denen man starten kann. Wichtig ist, es gibt diese drei Säulen, Mind, Food, Move. Und die sollten immer im Einklang stehen. Ihr habt das Wort Lagom gesagt, die Balance zwischen diesen Elementen auch zu behalten, sich nicht nur um eins zu kümmern, weil der Körper braucht alles. Und es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Das eine ist das Thema Ich. Was kann ich persönlich für mich tun, um an dem Thema zu arbeiten? Aber was kann auch die Organisation tun in dem Gesamtkontext? Wir als Organisation, damit es meinen Mitarbeitenden gut geht, damit wir wertschöpfend gesund arbeiten können für den Kunden. Dafür macht man ja die Unternehmung letztlich ja dann auch. Und das soll natürlich auch in einem guten Gesundheitszustand funktionieren, aber natürlich auch gewinnbringend für den Kunden am Ende des Tages ja auch sein. Sonst würde man die Organisation nicht gründen. Zum Selbstzweck tut man das nicht. Ja, es waren auf jeden Fall viele kleine Habits mit dabei. Klein starten ist auf jeden Fall ein Tipp. Es braucht auch gar nicht so viel. Das Beste ist auf jeden Fall in der Organisation eher erstmal mit einer Analyse zu starten, um nicht blind irgendwelche Maßnahmen umzusetzen, die am Ende gar keine Wirkung erzielen, sondern mit den Maßnahmen zu starten, die ja notwendig sind oder zumindest am wichtigsten erstmal sind und dann vor allem auch regelmäßig nachmessen, durch die Umfragen schauen, hat es eine Wirkung erzielt, wo können wir weiter investieren und ab einer gewissen Größe das Ganze am besten auch an eine Rolle mappen. Wenn ihr schon größer seid, werdet ihr das wahrscheinlich auch schon getan haben, allein schon aus gesetzlichen Gründen. Und ja, vor allem Vorbilder sind super wichtig, vor allem aus der Führungsetage. Wenn die das nicht vorleben, dann wird es am Ende des Tages keinen Einklang oder wenig Einklang bei den Mitarbeitenden finden, weil die sich dann auch nicht trauen werden, diese Themen umzusetzen. Wenn die Führungskraft schon morgens nicht beim Yoga ist, dann wird auch kein Mitarbeiter zum Yoga morgens gehen wahrscheinlich. Oder wenn die Führungskraft sich nachmittags mal eine halbe Stunde auf die Couch legt und ein Nickerchen macht, weil das gut ist, dann werden es andere bestimmt auch tun. Wenn es aber aufgestellt wird und keiner legt sich da drauf, dann wird das wahrscheinlich auch kein anderer tun. Aber da gibt es 1000 Beispiele, die man umsetzen kann, die man machen kann. Wie gesagt, die drei Säulen, Mind, Food, Move, auf jeden Fall alle im Gesamtkontext betrachten. Und ihr müsst es nicht selber machen. Wenn ihr Hilfe braucht, dann könnt ihr euch auf jeden Fall externe Hilfe holen. Wir werden in den Shownotes auf jeden Fall die Kontaktdaten von euch beiden verlinken. Da könnt ihr mal auf die beiden zugehen. Und sie haben es ja angeteasert, da haben wir jetzt gar nicht so drüber gesprochen, aber sie bieten auch Vacation in Schweden an, im Südschweden. Und wenn ihr da einmal ein bisschen das Leben genießen wollt und erleben wollt, wie es auch anders laufen könnte, dann könnt ihr, glaube ich, auch auf die beiden einmal zugehen und da vielleicht mal eine Vacation einbauen und da dann direkt vor Ort von den beiden lernen. Habe ich irgendetwas vergessen?
Super zusammengefasst.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr da draußen habt wieder was mitgenommen. Ich würde mich total über Feedback freuen. Schreibt uns dazu einfach an modernwork@seibert.group, wenn ihr etwas mitgenommen habt oder das Ganze einfach vielleicht auch gerade ausprobiert und dann Feedback gesammelt habt. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten schreibt die beiden doch einfach direkt einfach auf LinkedIn mal an. Ich werde die Profile drin verlinken. Da könnt ihr mit euren Fragen direkt auf die beiden zugehen. Oder wenn ihr vielleicht auch schon zufällig von den beiden gecoacht wurdet, dann könnt ihr auch einfach mal Feedback zu der Folge dalassen. Ja, und die letzten Worte gehören euch beiden noch.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. War super, super spannend, mal Vitalität und New Work, also die Zusammenhänge dazu zu besprechen. Und ja, super inspirierend. Dankeschön.
Ja, danke auch von meiner Seite. Ich glaube, das Thema Vitalität ist wirklich ein zukunftsträchtiges, so wie das Thema Modern Work. Das muss und darf Hand in Hand gehen zukünftig. Und das Wichtigste dabei zu sich daran zu erinnern, ist, dass es nicht schwierig sein muss, wie du es auch schon so schön zusammengefasst hast. Es darf in kleinen Schritten erfolgen und das Wichtige ist, da wieder auf seinen Körper zu hören und das wirklich in den Alltag zu integrieren, statt zu versuchen, das irgendwie außenrum noch drauf zu packen. Und ich bin mir sicher, da findet jeder so seinen Weg und ich freue mich vielleicht den einen oder anderen auch mal, sei es digital oder sogar hier in Schweden, begrüßen zu dürfen. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Danke euch. Danke euch auch fürs Zuhören da draußen und jetzt mit viel Gesundheit und viel Energie in den Arbeitsalltag zurück. Tschüss.
Ciao.
Ciao.